Freust du dich, dass du da bist? Ich freue mich. Ich möchte auch von meiner Seite her, darf ich nochmal sehen, wer ist zum ersten Mal da? Auch von meiner Seite her nochmal diejenigen ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders habe ich liebe Freunde wieder da, Oliver und Rita Braun. Ich freue mich, dass ihr da seid. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. So, wir brauchen uns gar nichts einbilden. Das ist ganz normal. Ist es nicht schön, in der Familie Gottes miteinander zu sein? Ich hätte nie gedacht, dass mir der Herz so eine Liebe für seinen Leib, für seine Gemeinde aufs Herz legt. Ich freue mich richtig die ganze Woche auf den Augenblick, wenn wir zusammen sind. Ich hoffe, es geht euch genauso. Ihr seid ja ein freiwilliger Herr, ihr seid sehr freiwillig da, oder ist jemand gezwungenermaßen da? Der Herr wird dir Kraft geben, Philipp. Und ein freiwilligen Herr, das kann man natürlich deutlich mehr fordern als Wehrpflichtige. Das ist schön. Aber ich freue mich, dass wir trotz Urlaubszeit so zahlreich da sind. Preis dem Herrn. Ich habe die ganze Zeit in der Richtung weiter gedacht. Am 28. habe ich ja diese Strategie der Urgemeinde hier vorgestellt und daraus abgeleitet auch dann das Qualifizierungsprogramm für unsere Hauskreisleiter und die Dienstleiter. Und in der Richtung habe ich weitergedacht, aber die ganze Zeit, Tag für Tag, hat mich der Heilige Geist in die Richtung geführt und ich habe ständig über ein Thema studiert, das ich nie und nimmer jetzt als zweiten Gottesdienst zu dem Thema anpacken wollte. Und immer mehr habe ich mich da hinein vertieft und bin ganz frustriert geworden, weil das, was ich eigentlich wollte, das ist gar nicht so präsent gewesen, da war ich gar nicht so fit eigentlich. Und gestern Abend weist mich der Heilige Geist noch auf diese sechsfältige Strategie nochmal hin und sagt, ja, können wir das Bild einmal kurz nochmal zeigen vom 28. Dieses Schaubild, die sechsfältige Strategie der Urgemeinde. Es geht los mit der, jawohl, genau. Und schau mal hin. Und gestern Abend macht mich der Heilige Geist aufmerksam und sagt, ja, hast du den ganz übersehen? Gebet ist eine ganz entscheidende Strategie der Urgemeinde gewesen, um voll Geistes zu werden, voll Kraft zu werden. Und ich habe gesagt, ja, das kommt aber an sechster Stelle. Ich wollte eigentlich, es kommt ja an sechster Stelle, ist ja der zuletzt genannt, aber wisst ihr was? Dann sagt der Heilige Geist, überleg mal, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist. Natürlich, du brauchst einen Motor, du brauchst Räder, du brauchst ein Lenkrad, ein Getriebe, du brauchst Kraftstoff, du brauchst eine Straße. Aber das Allerwichtigste, was du brauchst, was ist das Allerwichtigste, was du brauchst? Eine Fahrerlaubnis. Das erst ist die Voraussetzung. Und daran denken wir zum Schluss, daran denken wir zuletzt. Und der Heilige Geist sagt, das ist die Voraussetzung. Das ist hier zwar zum Schluss genannt, aber das ist das alles Entscheidende. Und ich bin begeistert über das, was der Heilige Geist mir da offenbart hat für uns als Gemeinde, weil ich glaube, das wird die nächste Stufe dieser Rakete zünden. Weil vom Gebet hängt alles ab. Lasst uns nochmal kurz revidieren, was wir am 28. gesagt haben. Ich habe es gerade vorher mit Wolfgang Dick besprochen. Ich bin ja so natürlich angefochten, diese Managementmethoden anzusetzen, Strukturen zu entwickeln, Führungsqualifikationen aus dem Management hier einzubringen, weil da bin ich fit, da bin ich sicher, da bin ich auf ganz festem Boden. Aber der Heilige Geist sagt, vergiss das alles, das ist erstaunlich. Ich denke mir, Heiliger Geist, du hast mich doch berufen, weil ich diesbezüglich Erfahrungen habe und Organisationen entwickeln durfte. Und der Heilige Geist sagt, vergiss es. Weißt du, was der Heilige Geist zu uns sagt? Was das Entscheidende ist, dass wir neue Menschen werden. Und so hat die Urgemeinde funktioniert. Und dann hat der Herr hinzugefügt, wenn es uns wirklich gelingt, diese neue Natur, dass das in Fleisch und Blut übergeht, wie wir sagen, dass diese alte Natur täglich mit Christus stirbt und dass Christus Gestalt in uns gewinnt, durch diese neue Natur, durch die neunfältige Frucht des Heiligen Geistes in uns, dass er uns umgestaltet in das Ebenbild Christi, dass Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung unseren Charakter neu entwickeln. Und dass das Fleisch zurückgedrängt wird, diese Egoismen, diese Selbstsucht, diese Selbstzerstörung, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und dass wir alle Zeit fröhlich sind. War das Nietzsche? Ich glaube, der hat gesagt, wenn sie nur fröhlicher werden, die Christen, dann könnt ihr mir auch entscheiden dafür. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war der Nietzsche. Wenn sie nur fröhlicher werden. So, wir starten nochmal ganz kurz, revidieren das für diejenigen, die am 28. nicht da waren, in Apostelgeschichte 2. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös gemäß entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Die Familie Gottes, da sind wir verbunden durch die Liebe Gottes. Mit der eigenen Familie, wenn ich an meine Geschwister denke, das war leider nicht so harmonisch. Ja. Da gab es jeden Tag Kämpfe. Und je erwachsener wir wurden, umso schlimmer waren diese Kämpfe. Aber hier motiviert uns ja, und wir sind ein Freiwilligenheer sozusagen, die Liebe Gottes. Und das macht uns fähig, wirklich einander zu lieben, zu wertschätzen und in jedem Christus zu erkennen, in jedem Einzelnen. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Wir haben darüber gesprochen, die erste Christenheit hat sogar das Römische Reich überdauert. Das Römische Weltreich damals wollte diesen neuen Weg, die Christen, vernichten. Aber die Christen, der Leib Christi, hat dieses Weltreich überdauert. Und es geht bis in unsere heutige Zeit. Und jeden Tag, und da kommt das Zielfoto, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was ist die Strategie Gottes? In herzlicher Liebe Gemeinschaft zu haben miteinander, umgestaltet zu werden in das Bild unseres großen Vorbildes Jesus. Und dann rettet der Herr. Da haben wir gar nichts beizutragen. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Und wir müssen zugeben, wir sind bankrott mit unserer Liebe, wir haben keine. Wenn Gott uns seine Liebe nicht schenkt, ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, sind wir nicht fähig, der Welt zu zeigen, dass wir Jünger Jesu sind. Ihr kennt alle diese Phrase, ich höre nicht, was du sagst, dein Leben spricht so laut. Unser Leben überzeugt Menschen oder nicht? Und nicht unsere Worte. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und die Liebe ist der Schlüssel zum Herzen der Menschen und nicht unser Wissen. So, das war kurz zusammengefasst, das Bild haben wir. Was ist das Ziel unserer Gemeinde? Das Ziel unserer Gemeinde ist es, verlorene Seelen für Christus zu gewinnen. Ihr wisst ja, wir haben das komprimiert im folgenden Satz. Unerreichte erreichen und ihnen eine Heimat geben. Das Ziel unserer Gemeinde ist, verlorene Seelen für Christus zu gewinnen. Was ist die Strategie? Es ist ja die Gemeinde Jesu Christi, nicht unsere Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Die Strategie ist, es steht im Epheser 4, 11. Die Strategie ist, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Und es geht, wir werden es erfahren, das geht am besten durch Gebet. Oder die Voraussetzung ist Gebet. Wir werden das nachher gleich erfahren, wie in der Urgemeinde, wo ja pro Tag Tausende hinzugefügt wurden. Und das muss ja unser Vorbild sein. Diese Strategie Gottes steht uns heute genauso zur Verfügung wie vor 2000 Jahren. Und ich wollte eigentlich hier nur einen ganz kurzen Satz lesen, aber der Heilige Geist hat gesagt, nein, du liest 11 bis 16. Normalerweise stehe ich maximal frühestens um 7 Uhr auf. Heute hat mich der Heilige Geist um 5.30 Uhr aufgeweckt. Also wenn ich ein bisschen müde Augendeckel habe, dann liegt es daran, das bin ich eigentlich gar nicht gewöhnt, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Und es war so interessant, ich habe gedacht, ich habe alles fertig, aber heute früh hat er mich nochmal richtig in seine Schule genommen. Und das ist schon interessant, wie da der Heilige Geist wirkt. Einige hat er zu Aposteln gemacht, Vers 11. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wir sind ja heute unter uns Freiwilligen her. Ja? Wer ist freiwillig da? Wir sind kein Animationstempel als Gemeinde Jesu Christi für gelangweilte Christen. Wir sind ein Ausbildungscamp für seine Jünger und Jüngerinnen. Wir sind ein Ausbildungscamp. Du bist hier nicht als Zaungast und Zuschauer. Der Herr nimmt dich mit herein. Er ist ja das Haupt und wir sind sein Leib und jeder ist ein Glied. Hoffentlich bist du kein Blinddarm, der nach einer Reizung noch rausgeschnitten werden muss. Nein, du hast eine Funktion. Der Herr hat einen Plan für dich. Und wozu rüsten wir die Gemeinde zu? Das lesen wir gleich. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Jesus hat einen Plan, eine Progression. Wir sind längst noch nicht dort, wo er uns haben möchte. Wir sind auf einer Reise und die geht jeden Tag ein Stück weiter. Und die ist abenteuerlich, die Reise. Die ist herrlich, die ist faszinierend. Und je mehr wir uns wissen im Schulterschluss mit Jesus, umso mehr Spaß macht es. Umso mehr können wir wirklich erreichen, dass wir nur zuschauen können und sagen, danke Herr, danke. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Und ob wir uns seelisch ausstehen können oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Herr hat uns verbunden. Ich muss mit dir auskommen und du mit mir. Und dann nützt alles nichts. Bete dafür, dass du mit mir auskommst. Weil du wirst es in der Ewigkeit mit mir zu tun haben. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Aber weißt du was? Ich liebe euch jeden Einzelnen. Ich liebe euch. Weißt du warum? Weil die Liebe Gottes mich fähig macht. Früher war ich self-made man und war der Größte, der Beste und der Schönste. Heute bin ich wirklich in der Lage, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ihn zu lieben mit einer Liebe, die unbegreiflich ist für uns, die unvorstellbar ist. Und das überzeugt die Welt, die Liebe untereinander. Es gibt nichts anderes. All die Methoden, all die Maßnahmen, all die Programme, all das andere, das ist nur der Rahmen. Was wirklich das Essenz ist, ist die Liebe, die Liebe, die Liebe. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. Du hast einen Beitrag. Der Herr braucht dich. Der Herr liebt dich. Du bist nicht zufällig da. Er hat einen Plan mit dir. Und dieser Plan ist weit überdimensionierter, als du dir je ausdenken oder auch nur bitten oder verstehen könntest. Der Herr hat einen Plan mit dir. Er sieht dich als Glied an seinem Leib. Und was ist das für ein Vorrecht, dass der Herr uns berufen hat? Bevor wir im Mutterleib bereitet worden sind, hat der Herr uns schon berufen, Glied an seinem Leib zu sein, Kinder Gottes zu sein. Und wenn wir nachher gleich einmal über das Gebet reden, stell dir mal vor, ich bin der Zweitälteste, ich wäre mal zu meinem Vater gegangen, gleich einmal zum Anfang. Ich wäre zu meinem Vater gegangen und hätte gesagt, Vater, mein älterer Bruder, dein erstgeborener Sohn, der hat Eduard geheißen, in seinem Namen komme ich jetzt zu dir, Vater, und ich bitte, gib mir doch heute Abend ein Abendbrot. Was hätte dann mein Vater gesagt? Ja, spinnst du jetzt oder was? Bist du noch ganz normal? Überlegen wir uns, wie wir manchmal, mit welchen Phrasen wir zu Gott kommen, wie wir ihn beleidigen durch solche Phrasen. Gott möchte, wenn wir wirklich seine Kinder sind, wenn wir das verstanden haben, dass Jesus der Erstgeborene unter vielen Geschwistern ist, dann möchte Gott, dass wir total entspannt zu ihm kommen. Und dass wir verstehen, die einzige Art und Weise, als Christ etwas zu bekommen, ist mit dem Vater zu reden, ihn zu bitten. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ist Gott interessiert an dem Detail? Jawohl. Was mich immer fasziniert, wenn ich die Bibel so einmal im Jahr durchlese, dass sogar der Schimmel an den Häusern hat Gott interessiert. Der Schimmel an deinem Haus, an deiner Hausmauer hat Gott interessiert. Kein Spatz fällt vom Dach, das der Herr nicht wüsste. Und wie viel mehr, ihr Kleingläubigen, ist er interessiert, dass wir versorgt sind und reich sind zu jedem guten Werk. Verstehen wir das? Wir haben die Freiheit, zu Gott zu kommen, zu dem lebendigen, allmächtigen, einzigen, wahren Gott, als seine Kinder, die von ihm geliebt werden. Und Gott hat so eine Liebe zu uns. Die Mirjana hat uns gerade durch das Wort Gottes noch beigebracht. Er hat so eine Liebe zu uns. Er liebt es so, wenn wir jetzt zusammen sind, in Jesu Namen versammelt sind und Gott ehren und Gott preisen und sein Wort austeilen und verstehen, ihn immer mehr und besser zu erkennen. Wie möchte er, dass wir mit ihm umgehen? Wie möchte er, dass wir ihn sehen? Er möchte, dass wir wachsen in der Erkenntnis und wissen, dass wir seine geliebten Kinder sind. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Für mich ist die alles entscheidende Frage. Und konzentrier dich. Es gibt eine ganz entscheidende Frage für dein Leben und mein Leben. Und die Frage lautet folgendermaßen. Ist Gott für uns da oder sind wir für Gott da? Ist Gott für uns da? Oder sind wir für Gott da? Das entscheidet alles. Weil wenn wir glauben, dass Gott für uns da ist, dann bauen wir unser Reich in unserer Kraft zu unserer Herrlichkeit. Und Gott, bitteschön, gib als Sahnehäubchen obendrauf deinen Segen, öffne mir die Türen und mach alles so, dass es mir gut geht. Aber durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten, erkennen wir, wir sind für Gott da. Ihr gehört euch nicht mehr selbst, sagt das Wort Gottes. Christus hat euch für Gott erkauft. Ihr dürft euer Leben nicht mehr für euch leben. Und es macht uns tatsächlich auch keinen Spaß mehr. Wenn wir Dinge tun, die nicht im vollkommenen Willen Gottes sind, dann macht es eigentlich keinen Spaß. Dann sind wir nicht wirklich glücklich. Es ist einfach so. Und ich hoffe, dir geht es genauso. Wenn ich merke, hey, irgendwas stimmt nicht, dann muss ich schauen, bin ich eigentlich noch im Willen Gottes? Nochmal, die entscheidende Frage, ist Gott für mich da oder bin ich für Gott da? Hast du da schon eine Entscheidung getroffen? Darf ich mal sehen? Hast du schon eine Entscheidung getroffen? Ist Gott für dich da oder bist du für Gott da? Wer hat noch keine Entscheidung getroffen? Wer hat bisher die Hand noch nicht gehoben? Was ist jetzt dieser Dienst? Punkt 1, das Ziel der Gemeinde Jesu Christi ist, verlorene Seelen für Christus zu gewinnen. Die Strategie ist, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Was ist dieser Dienst? Was ist dieser Dienst? Es ist der Dienst der Versöhnung. Versöhnung der Menschen mit Gott und Versöhnung der Menschen untereinander. Versöhnung der Menschen mit Gott, dass wir sagen, Gott, wir sind Botschafter an Christi Stadt und bitten euch gleichsam in seinem Namen, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Gott liebt dich, er hat seinen Sohn gegeben, lasst dich versöhnen mit Gott. Das ist der Dienst der Versöhnung. Und wo lesen wir das, wo steht das in der Bibel? Ja, das ist eine gute Frage. 2. Korinther 5, 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das heißt, unsere alte Natur, die wir in dem Moment, wo wir den Geist Gottes verloren haben, wir wissen, Gott hat Adam aus dem Staub geschaffen, hat ihm seinen Odem eingeblasen und beim Sündenfall ist dieser Odem, der Geist Gottes, weggegangen. Und nach der Auferstehung bläst Jesus seine Jünger an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist und er setzt wieder ein, was Adam verloren hat, eine neue Schöpfung, aus dem Geist Gottes neu geboren. All diese Methoden und Maßnahmen, der Humanismus und all die Religionen dieser Welt, die können uns nicht zu besseren Menschen machen. Da gibt's nichts zu reparieren. Unser altes Wesen ist versaut auf ewig. Wir sind zutiefst verlogen, wir können nicht anders als sündigen. Versuch nicht, deine alte Natur zu reparieren. Das ist Religion, das ist heuchlerisch. Wir müssen zugeben, nein, die einzige Chance, die wir haben, dass wir den Geist Gottes wieder in uns haben, dass der Geist Gottes aus uns neue Menschen macht. Und das überzeugt die Welt, das bringt wieder Frieden. Wir haben seit 66 Jahren Frieden in Deutschland, aber wir haben den Krieg in den Häusern. Da ist der Krieg, da findet der Krieg statt. Welche Schicksale in den Häusern, in den Familien, welche Schicksale. Wenn ich dann in Unternehmerfamilien komme und die Frau arbeitet noch im Unternehmen, mittelständischer Familienbetrieb und sind geschieden, haben eine Tochter. Und der Vater, der das Unternehmen gegründet hat, von seiner Frau getrennt, mittlerweile mit der dritten Frau liiert. Und das ist dieses Elend. Da finden die Kämpfe statt. Da ist der Krieg. Wir haben keinen Frieden. Und wir Christen, wir haben die Chance, Frieden zu haben mit Gott und untereinander. Und die Kraft der Liebe, die hilft uns, diesen Frieden. Und das Interessante ist, das ist jetzt nicht in den Notizen, aber ich muss es trotzdem sagen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden den Himmel erben, nicht nur die Erde besitzen. Selig sind die Friedensstifter, die Friedensstiften zwischen Gott und den Menschen und die Friedensstiften zwischen den Menschen untereinander. Und das braucht diese Welt wie nie zuvor. Das alles ist Gottes Werk, weil wir können es nicht. Wir haben versagt. Wir dürfen uns darauf überhaupt nichts einbilden. Wenn der Herr es nicht macht, in mir und durch mich, dann funktioniert es nicht, weil ich bin ein Egoist durch und durch. Das alles ist Gottes Werk. Und die neue Natur kann nicht sündigen. Erster Johannesbrief. Die neue Natur, die kann nicht sündigen. Der alte kann nur sündigen. Die neue kann nicht sündigen. Und da findet der Kampf statt. Und das ist unsere Heiligung. Und das ist der Kampf in uns. Jeden Tag aufs Neue. Und da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Weil unsere alte Natur, diese deutsche Natur oder diese europäische oder internationale Natur, die setzt sich, möchte sich durchsetzen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Fassen wir zusammen. Das Ziel der Gemeinde Jesu Christi ist, verlorene Seelen für Jesus zu gewinnen. Die Strategie ist, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Und was ist dieser Dienst? Versöhnungsdienst zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen untereinander. Und selig sind die Friedensstifter. Denn sie werden das Reich Gottes erben, den Himmel und die Erde besitzen. Und die Erde besitzen. Und da ist jeder Preis recht. Da ist alles recht. Da ist kein Preis zu hoch. Weil unser Erbe ist so unvorstellbar groß. Der Paulus betet, Vater unseres Herrn Jesus Christus, Gott der Herrlichkeit. Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit. Gib uns den Geist der Weisheit, dich zu erkennen, deinen Willen zu erkennen. Öffne uns die Augen, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes Christus in uns ist. Und dieses Gebet, das müssen wir beten, das müssen wir verstehen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und das ist es, was die Menschen in uns erkennen sollten. Die Liebe Gottes, die versöhnt ist, versöhnt sein mit Gott. Und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Ich bin immer noch im 2. Korinther 5. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und denkt dran, bete für Menschen, lass der Menschen vom Heiligen Geist aufs Herz legen und lass dir vom Heiligen Geist helfen, diese Menschen zu lieben, wie Jesus sie liebt. Diese Menschenfreundlichkeit dir von Jesus schenken zu lassen, diese Aufmerksamkeit für jeden Einzelnen, diese Menschenfreundlichkeit, diese Liebe zu Menschen. Und jeder Mensch ist so unglaublich wertvoll. Jeder Mensch bedeutet bei Gott so viel. Und dass wir uns das von Gott schenken lassen, diese Liebe zu den Menschen. Und das wird uns bewegen. Freiwilligen her, gell? Ich bin jetzt erst bei der Einleitung. 15 Uhr wird es mal werden. Was ist unser Motiv? Wir glauben immer im Business, wir könnten Menschen motivieren. Wir können niemanden motivieren. Glaubst denn du, dass irgendjemand den Vettel motivieren müsste, Formel 1 zu fahren? Glaubt jemand, dass der Vettel motiviert werden müsste, Formel 1 zu fahren? Glaubst du, dass ich motiviert werden müsste, hier das Wort Gottes auszuteilen? Ich glaube, du spürst es, dass das mit Freude kommt. Glaubst du, dass jemand den Stefan motivieren muss, das wieder nach Pakistan zu gehen? Stefan, ist das notwendig? So wenig wie den Vettel, dass er in den Formel-1-Wagen steigt. Warum? Weil das deine Berufung ist, weil das deine Bestimmung ist, weil das deine Aufgabe ist. Also, was ist unser Motiv? Das Motiv ist die Liebe Christi. 2. Korinther 5, 14. Bei allem ist das, was uns antreibt. Was treibt uns an? Was ist der motivierende Hintergrund? Wir können Menschen nicht motivieren, wir können sie nur demotivieren. Übrigens im Business. Wer ist im Business tätig? Wer ist im Business, Geschäft? Ich habe festgestellt, mit Geld kannst du überhaupt niemanden motivieren. Niemanden. Die Halbwertszeit einer pauschalen Lohnerhöhung ist maximal 48 Stunden. Dann ist es die größte Selbstverständlichkeit. Du kannst Menschen demotivieren, wenn das Einkommen nicht stimmt. Aber mit Geld motivierst du niemanden. Niemanden. Vergiss es. Und glaub ja nicht, wenn du mehr Geld hättest, hättest du mehr Glück oder mehr Freude. Vergiss es. Drum sagen, ihr wisst ja, wenn ich das Opfer mache, mach einen Plan, wie viel ist genug. Schließe deinen Kreis der Ausgaben. Und alles, was der Herr dir darüber hinaus schenkt, gib es in das Reich Gottes. Wie viel ist genug? Weil sonst rinnt es dir durch die Finger und du hast zum Schluss nichts. Oft ist es so, dass diejenigen, die also ganz oben in der Einkommensklasse sind, die größten Schulden haben, weil es durch die Finger rinnt, weil wir den Kreis nicht schließen, weil wir nicht wissen, wie viel ist genug. Geld motiviert niemanden, es demotiviert nur, wenn es nicht stimmt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Götze Mammon ist ein Betrüger. Bei allem, unser Motiv, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Das wollte ich eigentlich nicht lesen. Heute um 5.45 Uhr hat der Heilige Geist gesagt, genau das liest du. Und jetzt ist mir klar, warum. Jetzt ist mir klar, warum. Lies mal genau nochmal mit mir mit. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Aha, das heißt, unsere alte Natur, die muss sterben, die muss jeden Tag ans Kreuz. Die neue Natur müssen wir ernähren. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und jetzt kommen wir zur Essenz, wo der Heilige Geist mir nicht erlaubt hat, in der Richtung zu gehen, sondern in der Richtung. Jetzt kommt die Essenz. Die größte Sünde eines Unerretteten, was ist die größte Sünde eines nicht geretteten Menschen? Was trennt einen nicht geretteten von Gott? Die Sünde, nicht an Jesus zu glauben, stimmt's? Die größte Sünde eines Unerretteten ist, nicht an Jesus Christus zu glauben. Und nur das, nur diese Sünde trennt ihn von Gott, sonst keine. Kein Mord, kein Ehebruch, alles das nicht. Es gibt nur eine Sünde, die den Unerretteten von Gott trennt. Die Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Was ist die größte Sünde von uns Kindern Gottes, von uns Christen genannt? Was ist unsere größte Sünde? Was ist unsere größte Sünde? Die größte Sünde eines Kindes Gottes ist die Gebetslosigkeit. Warum? Weil Gebetslosigkeit das Herzstück, der zentrale Mittelpunkt unserer alten Natur ist. Unser Fleisch will nicht beten. Unser Fleisch hat Riesenprobleme und diskutiert theologisch bis zum Exzess über den Heiligen Geist. Warum? Weil unser Fleisch, unsere alte Natur weiß, jetzt geht's da an den Kragen. Jetzt geht's dir an den Kragen, Freund. Die größte Sünde eines Kindes Gottes ist Gebetslosigkeit. Weil es ist das Herzstück, der zentrale Mittelpunkt unserer alten Natur. Ein Zustand, der uns Gott nicht näher bringt, ja, sogar zunehmende Entfremdung von Gott. Und im 1. Thessalonicher 5,17, lasst uns nochmal diesen Punkt machen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wird uns die Sünde vom Gebet abhalten, oder das Gebet von der Sünde. Wenn du zum Beispiel ein Mann bist und du bist versucht mit pornografischen Dingen, dann sage ich dir, die einzige Lösung ist, bete und wisse, dass Jesus in dir ist. Und du wirst nicht mehr diese Dinge anschauen können. Du wirst frei sein von dieser Qual. Du wirst frei sein, weil Gebet uns von der Sünde abhält. Und wenn deine Frau mit dir streiten möchte, dann segne sie und bete für sie. Du wirst nicht streiten können mit ihr. Halleluja. Ist das herrlich? Weil das Gebet wird dich vom Streit abhalten. Das Gebet wird dich von der Sünde abhalten. Oder die Sünde hält dich vom Gebet ab. Verstehen wir? Gebet ist der Schlüssel. Gebet ist der Schlüssel für alles. Dort beginnt alles. Wichtig ist, das Gebet ist die wichtigste Aufgabe für Christen. Gott hat uns nie geboten, ohne Unterlass zu singen, wenngleich es schön wäre, Deborah. Wenn du mit mir mitfahren würdest, wenn ich zum Termin fahre und du singst so schön, das wäre natürlich super. Und die Dani und der Gunti wird auch noch. Da gibt es ja bestimmt mit dem Smartphone, dass man da ein bisschen klimpert auch, oder? Gott hat uns nie geboten, ohne Unterlass zu singen, ohne Unterlass zu predigen, ohne Unterlass zu geben oder zu arbeiten. Aber er hat uns geboten, ohne Unterlass zu beten. Wie geht es? Gott, wie soll das sein, ohne Unterlass zu beten? Ich sagte, ich stehe mittlerweile fest, weil ich übe mich da drin. Ich habe einen guten Vergleich. Wer hat ein Navigationssystem im Auto? Darf ich mal sehen? Das ist interessant, ob ich jetzt daran denke oder nicht. Das ist ständig in Beziehung mit oben, mit den Satelliten. Und ich habe festgestellt, mein geistliches Navigationssystem kann zu jeder Sekunde verbunden sein mit oben. Es geht. Betet ohne Unterlass, seitdem weiß ich, was der Schlüssel ist. Dass wir unser geistliches Navi eingeschaltet haben, dass unser Geist verbunden ist mit Gott. Apostel Paulus sagt uns, wenn ich in Zungen bete, in neuen Sprachen bete, im Geist bete, betet mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wir sind ein duales Wesen, Wir sind Geist und haben eine Seele. Und unser Geist kann in ständiger Verbindung mit Gott sein. Und es ist so herrlich. Probiere es aus, trainiere es. Das ist eine Übung, die bringt uns Erfolg. Und wir wissen uns immer mehr geführt vom Heiligen Geist. Ich habe die Führung des Heiligen Geistes noch nie so intensiv erlebt wie die letzten Wochen. Warum? Weil ich bete, dass sich die Balken biegen. Und weil ich verstanden habe, wie Gebet funktioniert, weil ich die siebenfältige Strategie, ich weiß nicht, ob wir die heute noch durchboxen, wir brauchen noch ein paar Sonntage, glaube ich. Es ist so herrlich mit Gott, oder? Bist du glücklich? Es ist so herrlich. Wir sind glücklich zu preisen. Hauptpriorität der Apostel der Urgemeinde war es, zu beten und Gottes Wort zu verkündigen. Ich schaffe die siebenfältige Strategie nicht mehr. Bei der Hitze, wenn ich euch wirklich liebe, tue ich euch das nicht mehr an heute. Apostelgeschichte zum Schluss, Apostelgeschichte 6, 4 bis 5. Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Zeit dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkündigen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu, tausende von Neugeborenen, hineingeborenen, erretterten Menschen kamen in die Gemeinde. Und die Apostel waren einfach überfordert, an den Tischen zu dienen. Und der Heilige Geist gibt ihnen die Weisheit und sagt, such sieben Diakone aus, die einen guten Lebenswandel haben und voll des Heiligen Geistes sind. Und dann sagen sie, und wir wollen beim Gebet und dem Dienst am Wort bleiben. Früher haben wir gedacht, was macht eigentlich so ein Pastor die ganze Woche? Montag 8 Uhr bis Freitag 17 Uhr. Was machen die eigentlich? Was machen die? Der liegt in der Hängematte. Aber tatsächlich ist es so, dass der Dienst am Wort ist enorm herausfordernd. Und er erfordert alles. Er erfordert alles. Er erfordert unser gesamtes Sein. Das Gebet und der Dienst am Wort. Und das hat der ganzen Gemeinde wohlgefallen. Und die Gemeinde ist aufgebaut worden, weil die Apostel eben das getan haben, wozu sie berufen sind. Wisst ihr, was der einzige Unterschied ist zwischen der Urgemeinde, Apostelgeschichte 2 und der Gemeinde Jesu Christi heute? Ich habe einen ganz gravierenden Unterschied festgestellt. Einen ganz gravierenden Unterschied. Der einzige Unterschied zwischen der Urgemeinde und uns heute ist das Gebet und die Kraft, die daraus entsteht. Und wenn wir irgendwann einmal wieder die Zeit haben, dass wir einen gemeinsamen Sonntag haben, dann werde ich diese siebenfältige Strategie des Gebetes ausrollen. Dann wird es uns sowas von klar, warum das so ist. Weil nur im Gebet, nur in der Gemeinschaft mit Gott, kann Gott uns wirklich verändern, kann Gott uns erfüllen mit seinem Geist. Und wenn Jesus ganze Nächte gebetet hat und gebetet hat und gebetet hat und der Paulus neben dem Schiff gefahren ist, sondern zu Fuß von A nach B gegangen ist und dann nachher sagt, ich bete mehr in Zungen als ihr alle zusammen, dann wissen wir, woher die Kraft kommt. Und ich habe es gerade vorher mit Wolfgang nochmal besprochen. Wir brauchen diese Kraft und diese Kraft gibt es nur in der Gemeinschaft mit Gott und im Reden mit Gott. Und das nennt man Gebet. Und das ist, was wir brauchen. Und ich bitte euch, liebe Gemeinde, wie der Apostel Paulus, ich brauche eure Gebete, wir in der Leitung, wir brauchen eure Gebete dringender als was zu trinken. Bitte betet für uns. Wir brauchen euren Gebetsschutz. Wir brauchen euren Gebetsschirm. Wir beten selbstverständlich für die Gemeinde. Das ist selbstverständlich. Aber bitte lasst nicht nach. Und ich muss euch wirklich sagen, ich spüre, dass in der Gemeinde für mich gebetet wird. Ich spüre das. Das ist im Geist für mich bewusst. Und was der Heilige Geist daraus machen kann, durch diesen Schutzring der Gebete der Heiligen. Ja, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er hat gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Und er hat den Schlüssel für den Regen in die Tasche geschoben. Und dann mussten die zum Elia gehen und er musste beten, damit der Regen wieder fällt. Eure Gebete, wir stellen uns nicht vor, was unsere Gebete wirklich bewirken. Und bitte betet für die Leiterschaft. Betet für mich und ich verspreche euch, ich bete für euch. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkündigen kann. Das braucht jeder Christ, um den Dienst der Versöhnung auszuführen. Jesus Christus ist der Sieger und in seinem Namen dürfen wir diesen Sieg für uns beanspruchen, für jede Situation. Ich möchte zum Schluss nur vielleicht ganz kurz ein Zeugnis geben. Ich war mit dem Mountainbike unterwegs und es ging um eine Situation bei einem Kunden und ich sage immer, Herr, du schickst mich zu Kunden, du gibst mir Aufträge, weil du bist ja der Chef. Ich habe zwar die Firma Advisor gegründet, aber ich habe gesagt, Herr, das Geschäft gehört dir, du bist der Chef. Du sagst mir, wo ich hingehen soll. Und dann erwarte ich, dass der Herr mich führt und zu den Menschen schickt, die er berufen hat. Und dann erwarte ich auch, dass der Herr mir durch seinen Geist Weisheit gibt. Und ich habe eine Situation bei einem Kunden letzte Woche erlebt, der ruft mir an und sagt so und so und so und so und so. Die Bank hat abgesagt, die Bank hat gesagt, nee, wir machen es nicht und die und die. Und es war so ungewöhnlich, weil wir jetzt seit Jahren das Vertrauen dieser Finanzierungspartner aufgebaut haben. Da wusste ich, da stimmt was nicht. Und ich war im Mountainbike unterwegs und ich bete und der Heilige Geist sagt mir nicht die Lösung, sondern Moment, Reinhold, ich möchte, dass du in den Dienst die Summe gibst und in den Dienst diese Summe. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche eine Lösung für meinen Kunden. Und der Herr sagt, nee, jetzt machen wir zuerst einmal diesen Deal. Du gibst in den Dienst diese Summe und in den Dienst diese Summe. Ich sage, Herr, okay, heute Abend, wenn ich zurück bin im Mountainbike, setze ich mir einen Computer und überweise das sofort. Und dann hat der Herr gesagt, okay, das ist jetzt nicht Leistung und Gegenleistung, bitte versteht es nicht falsch. Aber wenn du mit Gott in Verbindung bist, dann möchte er, dass du ein Segen bist. Und er hat mir ganz konkret gesagt, was ich machen soll. Ich habe gesagt, okay, ich bin gehorsam. Ich mache das. Und interessant, ich bin dann zurückgekommen und habe das vergessen. Und ich wollte ins Bett gehen und der Heilige Geist hat gesagt, was ist mit der Überweisung? Ich habe mir gedacht, ich falle um. Ich habe es wirklich vergessen. Der Heilige Geist sagt, bevor ich ins Bett gehe, was ist mit der Überweisung? Dann habe ich den Computer nochmal hochgefahren und habe überwiesen. Dann habe ich Frieden gehabt. Aber ich habe dem dann eine SMS geschickt, vom Berggipfel aus noch, dem Unternehmer. Und habe ihm geschrieben, ich habe gerade mit dem Mountainbike den Sieg über den Berg errungen und über ihre Finanzierungssituation geschrieben. Gott wird die Türen wieder aufmachen, die irgendjemand zugeschlagen hat. Ich wollte ihm nicht sagen, der Teufel zugeschlagen hat. Gott wird die Türen aufmachen. Ich weiß es. Und ihr habt gesehen, er wird sehen, der Herr wird Zeichen tun, es wird deutlich klar sein. So praktisch ist diese Geschichte im Alltag. Und dann noch eine Sache, und das betrifft uns alle. Ich kenne einen lieben Menschen, der hat ein Riesenproblem mit Alkohol. Und ich bete für den seit Monaten, seit Jahren. Und plötzlich gibt mir der Herr Lukas 15, gerade auf dem Mountainbike da, hoch am Berg. Und er sagt, wie war denn die Situation mit diesem verlorenen Sohn? Wo ist denn der gelandet? Bei den Schweinen. Und nicht einmal das Schweinefutter mehr konnte er essen. Und so ist dieser Mensch bei den Schweinen gelandet. Aber wenn du für den betest, werde ich ihm Kraft zur Buße geben. Und er wird die Entscheidung treffen bei den Schweinen. Ich kehre um zu meinem Vater. Der wartet mit einem Mastkalb und wird ein Fest für mich feiern, wird mir Feierkleider anziehen. Und ich sage dir jetzt, wenn du hier bist und der Teufel hat dich zu den Schweinen gebracht, dann lass dir vom Heiligen Geist Kraft geben zur Buße. Kehr zurück zu deinem Vater. Weißt du, was uns Lukas 15 lehrt? Der Vater ist jeden Tag vor das Dorf hinausgegangen und hat geschaut am Horizont, sehe ich meinen Sohn schon kommen. Jeden Tag. Eigentlich müsste es heißen, die Liebe des Vaters, Lukas 15, nicht der verlorene Sohn. Und dann sieht er am Horizont eine Gestalt auftauchen und er sagt, den Gang kenne ich doch, das ist mein jüngster Sohn und rennt ihm entgegen. Und nimmt ihn in die Arme und freut sich und feiert ein Fest, wenn du bei den Schweinen bist. Lass dir von Gott die Kraft zur Buße geben. Kehr um zu deinem Vater, in den Tempel seiner Herrlichkeit, in seine liebenden Arme, kehr um. Gott hat um so viel mehr für uns. Amen. Amen.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit vom Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.